Morgen. Starte durch mit Gebet, Teil 2. Letzte Woche habe ich über Hinderungsgründe gesprochen, warum wir nicht durchstarten können oder nicht durchstarten wollen und was erhörliches Gebet verhindert. Und heute wollen wir uns anschauen, warum wir beten sollen und was Gebet mit uns macht. Also erstmal, Gebet ist kein Selbstzweck nach dem Motto, ein Christ betet eben, sondern Gebet richtet sich an eine lebendige Person. Gott, unser Herr, lebt. Gott, der Vater im Himmel, lebt. Jesus, unser großer Bruder, unser Freund, lebt. Und der Heilige Geist, der wohnt in uns, ist eine Person, die dritte Person der Dreieinigkeit. Will sagen, wir frömmeln nicht herum, sondern wir beten auch nicht herum ohne einen Adressaten, sondern Gott wartet auf eine Beziehung und Gemeinschaft mit uns. Das Höchste, wozu wir geschaffen wurden, ist Beziehung zu ihm, und es ist ein Vorrecht und ein Recht als Kinder Gottes, dass wir beten und sprechen dürfen mit unserem Vater und ihn sogar bitten dürfen. Und ich möchte als Grundlage einen Vers lesen, oder vielmehr zwei, Hebräer 4, Vers 15 und 16. Hebräer 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus wird hier als Hohepriester bezeichnet. Was ist ein Hohepriester? Im Alten Testament stand er für das Volk vor Gott. Er opferte Schlachtopfer, die die Beziehung zum Volk in Bezug auf Gott wiederherstellen sollten. Und ein einziges Mal am Yom Kippur durfte der Hohepriester ins Allerheiligste, ein einziges Mal, und dort empfing er stellvertretend für das Volk die Vergebung Gottes. Ein Hohepriester ist ein Vermittler. Und wir haben einen ewigen, unvergänglichen Hohepriester, der nie gesündigt hat und unvergänglich ist. Und er steht zwischen dir und Gott. Jesus ist unser Hohepriester und er hat Mitleid. Dieses Wort Mitleid, das steht im Griechischen Sympatheo. Mitleiden, mitfühlen, Leidenschaft fühlen. Und von diesem Fremdwort kommt auch Sympathie. So fühlt unser Herr Jesus Sympathie, Mitleid. Und wenn du dich vor ihm fürchtest, Angst hast vor Versagen, dann solltest du dein Gottesbild erneuern. Er hat Sympathie mit dir. Und wenn du Sachen gemacht hast, wo du sagst, ich weiß, die sind überhaupt nicht gut, das passt nicht zu einem neuen Leben, dann lass es doch einfach. Er gibt dir die Kraft dazu, wenn du ihn bittest. Die nächste Aussage ist, dass wir Schwachheiten haben. Das überrascht nicht wirklich. Und es ist einfach so. Aber das ist kein Grund für Frust, sondern es ist Grund für Dankbarkeit und den Blickwinkel zu haben, ja, mein Gott ist in mir und er ist größer als alles andere und ich kann weitergehen. Jetzt, wo ich jetzt heute bin, ich gehe einfach weiter. Keiner von uns ist vollkommen, im wahren Sinne. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne? Okay. Nächste Aussage, er wurde versucht, wir werden versucht. Überrascht auch nicht wirklich, aber das muss man wissen, damit man besser damit umgehen kann. Er hat nicht gesündigt, er ist perfekt. Die nächste Aussage hier in dieser Bibelstelle ist, tritt herzu, sei aktiv, bewege dich auf Gott hin und zwar mit Freimütigkeit. Da steht das griechische Wort Paresia, das heißt Freiheit, Redefreiheit, Offenheit, alles zu sagen, was man denkt. Ich habe da, wo ich drüber nachgedacht habe, habe ich mal ein bisschen gestutzt. Eigentlich soll man ja nicht immer alles sagen, was man so denkt, oder? Aber vor Gott sollen wir das. Und wisst ihr auch warum? Weil er die tiefsten Winkel unseres Herzens erforscht und er weiß, was sich da drin abspielt. Da gibt es nichts zu verstecken und zu verschweigen. Deswegen können wir hingehen und sagen, Herr, mir geht's schlecht. Herr, ich bin traurig, ich bin verzweifelt, mir ist alles schwer, ich bin deprimiert. Und dann, was folgt dann? Aber du bist so viel größer, du bist so viel stärker und du siehst so viel weiter als ich in meiner Beschränktheit, in meinem kleinen Blickwinkel. Es ist der Thron der Gnade, wo wir hinkommen sollen. Charis, unverdiente Gunst im Gegensatz zu Werken. Das schließt sich nämlich aus. Kostenlos, geschenkt, nicht zu verdienen. Zum Thron der Gnade musst du nichts mitbringen. Keine guten Werke, keinen Heiligenschein und nicht mal eine Spendenbescheinigung. Du kannst einfach kommen, wie du bist. Und ich rede hier für das Tägliche, für die Zeit mit Gott, einfach hinzugehen und zu sagen, hier bin ich deine Tochter, hier bin ich dein Sohn. Ich habe Mist gebaut, ich habe verschlafen, ich wollte doch, aber. Deswegen sollen wir auch nicht zurückschauen, oder? Deswegen sollen wir nach vorne schauen und unseren Lauf laufen mit Entschlossenheit. Auf dem Thron der Gnade sitzt unser himmlischer Vater. Und was empfangen wir dort? Barmherzigkeit, Eleos, Erbarmen, Mitleid. Es hat einen besonderen und unmittelbaren Bezug auf das menschliche Elend, welches Folge der Sünde ist. Das heißt, Gottes Barmherzigkeit, Eleos, ist der Grund für die Linderung der Folgen der Sünde. Und was passiert dann? Wir finden Gnade, unverdiente Gunst und dann kommt am Ende rechtzeitige Hilfe. Ich sag dir, Gottes Hilfe, Gottes Eingreifen wird rechtzeitig sein. Ich weiß nicht, ich will immer gleich jetzt haben, gleich sofort am liebsten, klappt aber nicht so. Das, was wirklich wertvoll ist, das braucht Zeit, das muss reifen. Deswegen möchte ich jeden auffordern, den das betrifft, verlasse deinen Platz der Passivität und mach dich auf zum Thron der Gnade. Verlass deinen Platz der Selbstanklage, des Selbstmitleids und auch die aktiven Sünden. Verlass das und gehe zum Thron der Gnade. Und wenn du abgeladen hast und Gnade empfangen hast und auf diese rechtzeitige Hilfe warten kannst, dann kannst und wirst du wieder neu durchstarten mit Gebet. Und das ist jetzt das Thema, das war nur das Vorwort. Was passiert, wenn wir beten, wenn wir unser Herz auftun und uns an Gott wenden? 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Schaue auf Gott, wie macht man das? Ich glaube, die allermeisten wissen, dass unser Herz Augen hat, Herzensaugen. Mit denen kann man auf Gott schauen, mit denen kann man Gott betrachten. Und ihn lieben mit unserem Herzen. Und auf Gott schauen klingt in gewisser Weise fromm, sage ich jetzt mal. Aber es ist nichts anderes, als wende dich seiner Person zu. Denke darüber nach, wie er ist. Oder denke darüber nach, was du weißt aus der Bibel, wie er ist. Wie er gelebt hat auf der Erde. Dass er fehlerlos ist, tadellos. Und wenn wir so auf Jesus sehen, dann geschieht etwas mit uns. Wir werden verwandelt. Und ich glaube, die allermeisten von uns sehnen sich danach, verwandelt zu werden in sein Bild, anders zu reagieren, anders zu sehen, anders zu glauben, mehr zu hoffen, mehr zu leben, oder? Stell dir vor, du empfindest, dass alles sehr schlimm ist, passiert immer wieder mal im Leben. Und dann setzt du dich hin und betest und denkst darüber nach, dass Gott allmächtig ist. Plötzlich kriegst du eine andere Perspektive. Du kannst anders sehen, weil du weißt, der starke Gott ist auf deiner Seite. Stell dir vor, du bist wütend und dann denkst du über Gott nach und seine Freundlichkeit den Menschen gegenüber. Oder wie er umgegangen ist mit denen, die ja fies waren zu ihm. Und plötzlich verwandelt sich was in dir. Oder du möchtest dich rächen und dann liest du die Bibelstelle, rächt euch nicht selbst, Geliebte. Oh, und dann flutscht die Rache ganz schnell weg, dieser Gedanke, weil du merkst, ist nicht mehr relevant. Du bist doch ein Kind Gottes. Gott ist an dir interessiert, an deinem Charakter und er will dich Christusähnlicher machen, will dir Frieden schenken und wenn du dich ihm aussetzt, dann wirst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit mehr und mehr in Gottes Wesen verwandelt. Ich möchte das wirklich mal so in dein Herz hineinsprechen. Ich schaue, er verwandelt. Nicht ich rackere mich ab. Ich schaue, er verwandelt. Ich schaue auf Jesus und er macht etwas mit mir. Ich gebe ihm Raum. Ich finde, das klingt ausgesprochen entspannend. Für mich jetzt auch, wenn ich jetzt das Wort Gottes sagen muss, ich brauche nicht sagen, streng dich doch noch mehr an, versuch es noch härter. Und wenn das nicht gereicht hat, dann musst du wohl mal einen Pilgerweg machen. Nein, das ist so nicht. Wir schauen auf ihn und er verwandelt. Das charakterliche Problem, das dir so Mühe macht, vielleicht bist du aufbrausend oder selbstmitleidig, schaue Gott an, wie er ist. Und wenn du deprimiert bist, dann erinnere dich, er sitzt auf dem Thron. Schaue ihn an, er ist perfekt, er ist mehr als genug für jede Situation, für jede Herausforderung. Und gerade für dich ist volles Genüge da. Du kannst dich seiner Liebe und seiner Kraft aussetzen, ihn anbeten und so wirst du verwandelt. Die tiefe Sehnsucht von uns allen, denke ich, ist nach ihm. Mehr mit ihm zusammen zu sein und unser wiedergeborener Geist sehnt sich nach ihm, nach tiefer Gemeinschaft mit ihm. Deswegen ist es so wichtig, doch zur Ruhe zu kommen und nicht immer nur rumzuhetzen und ja, einfach wirklich stille zu werden und zu seinen Füßen zu sitzen wie Maria und nicht sich abzurackern wie Martha. Und das kann sogar mal heißen, sogar Arbeit im Reich Gottes mal zurückzulegen, um einfach zum Kern zu kommen, und das ist er. Ich möchte mal eine interessante Stelle lesen aus Apostelgeschichte 10, Vers 1 bis 3. Also ich lese mal einen Teil und erzähle dann. Da geht es um Cornelius. Das ist ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Und er sah dann in einer Erscheinung, da kam ein Engel und er sagte, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und lass Petrus holen. Und in Apostelgeschichte 11, Vers 5, da sehen wir, dass dieser Petrus, ich war in der Stadt Joppe im Gebet. Hier haben wir zwei Leute, deren Leben in einer Weise verknüpft ist. Einmal dieser Hauptmann, der alle Zeit zu Gott betete und hier Petrus, der im Gebet ist und dann eine Erscheinung sieht. Und warum sage ich das? Wenn wir beten, bekommen wir Weisung. Diese beiden bekamen Weisung. Einer holt Petrus und der andere sieht eben in dieser Erscheinung, dass er niemand nichts gemein unrein nennen soll. Während wir beten, empfangen wir Weisung. Als wir jetzt auf der Konferenz waren, war eine Predigt gewesen und dann sagte der Prediger, wir wollen jetzt den Herrn preisen und hört mal, was Gott euch jetzt in Bezug auf diese Predigt sagt. Also was für einen Auftrag er für euch hat. Und ich betete und ich hörte die leise Stimme des Herrn und einen Auftrag sozusagen. Und dann später habe ich Mario angesprochen, habe gesagt, sag mal, was hat denn Gott zu dir gesagt? Genau dasselbe. Etwas, womit wir so keinesfalls rechnen durften oder wollten oder ist auch egal. Was ich sagen will, ist zum einen, wir sind weiter zusammen unterwegs die nächsten Jahre. Aber Gott spricht, wenn wir hören wollen, wenn wir uns aufmachen, wenn wir uns die Zeit nehmen, die Ruhe nehmen. Und eigentlich ist es auch doch ganz logisch, wenn wir einen lebendigen Gott haben, dass er sich mitteilen will, dass er uns seine Liebe zusprechen will, aber durchaus auch Arbeitsaufträge oder Richtung für unser Leben. Kann Gott nicht immer sprechen? Muss man dafür beten? Muss man dafür lobpreisen? Ich glaube, dass Gott immer sprechen möchte irgendwo. Das Problem ist aber, dass wir oft so busy sind, oder? Immer was los. Und das blockiert einen, dieses Hetzen, dieses immer beschäftigt sein. Deswegen lasst uns festlegen, zu bestimmten Zeiten in der Woche wirklich zur Ruhe zu kommen und nach seinem Willen zu fragen, nach ihm zu fragen. Der Geist dieser Welt, der Zeitgeist, der will uns auf Trab halten. Hektik, Unruhe, Stress, Ablenkung und dazu noch Probleme. Probleme mit Menschen, mit Umständen, war eine witzige Situation. Wir unterhielten uns mit einem Ehepaar, nicht von hier, und die erzählten uns, wie viel Druck sie so erleben müssen im Moment, wie sie es schwer haben. Und dann habe ich gesagt, aus Spaß, weil ich weiß, es kommt ja immer alles zusammen, und da habe ich einfach so gesagt, und dann geht auch noch die Waschmaschine kaputt. Und dann sagte die Frau, woher weißt du das? Ich habe sie gerade Montag reparieren lassen. Ist jetzt einfach, was ich meine ist, die Sachen wiederholen sich. Und deswegen lasst uns wachsam sein. Also wenn du Druck verspürst und es geht etwas kaputt, das passiert. Und zwar nicht selten, sondern es kommt immer so ein bisschen als Pack. Und dann gehst du einfach durch mit Entschlossenheit, mit Loblied im Mund und machst weiter. Manchmal wundern wir uns, dass wir die Stimme Gottes so wenig hören, auch im Bereich persönliche Führung. Was soll ich machen? Wo soll ich mitarbeiten? Wie soll ich auf diese Herausforderung reagieren? Und das Problem ist doch, dass wir oftmals unter den Folgen falscher Entscheidungen leiden, weil wir nicht gehört haben, das Falsche gewählt haben. Es ist nichts dagegen, im Gegenteil, es ist sehr gut, sich gute Ratgeber zu suchen, aber Jesaja sagt im Blick auf Jesus prophetisch, dass er der wunderbare Ratgeber ist. Also das Klügste ist, wenn Fragen auftauchen, sich zuerst an ihn zu wenden. Zuerst. Und er kann nämlich umfassend sehen. Er kann uns richtig führen. Und das muss nicht eine Vision sein. Das kann ein Bibelwort sein, das Antwort gibt. Oder eine innere Gewissheit gepaart mit Frieden. Dass du weißt, tu das oder lass das oder ruf den an oder fällt diese Entscheidung dann nicht. Und ich möchte das jetzt ganz ohne Vorwurf sagen, wenn du die Stimme Gottes wenig bis gar nicht hörst, dann kann es daran liegen, dass du zu wenig nach Gott suchst und zu wenig betest. Oder noch am Anfang des Weges bist, das kann natürlich auch sein. Aber egal, wo jeder steht, Gott will mit dir sprechen. Gott will zu deinem Herzen reden. Gott will dich bewahren vor falschen Entscheidungen und dich auf rechter Straße führen um seines Namens willen. Wenn du den Impuls hast, zum Beispiel beim Gebet, ruf den an, besuch den, bete für den, schenk dem Geld oder ein ermunterndes Wort oder bring ihm was aus dem Garten mit, dann mach das doch einfach. Oder wenn du hörst, ganz besonders, gehe da nicht hin, tu es nicht. Es gibt Orte, wo wir nicht hingehören. Es gibt Orte, da sollen wir nicht sein und auch virtuell nicht sein. Ich finde diesen Aspekt, deine Gebete und deine Almosen sind zu Gott aufgestiegen, sehr interessant. Gott hört unsere Gebete und sieht unser Tun. Und ganz offensichtlich gefällt ihm dieses Pärchen, Gebete und Almosen. Was heißt Almosen in der Grundbedeutung? Das in Aktion treten des Erbarmens. Das ist was anderes, als ich muss Geld ins Körbchen werfen. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 2 steht, dass er viele Almosen gab, dieser Cornelius. Er hatte ein sich erbarmendes, großzügiges Herz. Und wenn jemand unter uns ist, der ein hartes, geiziges Herz hat, so möchte ich dich bitten, das wirklich bewusst abzulegen und die Art Jesu anzuziehen. Dann wirst du Gott näher kommen und er wird auf deine Gebete reagieren. Jakobus 16, Vers 6 bis 8. Ja. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Bete inständig. Wörtlich steht, er betete mit Gebet. Das macht das. Bete inständig, bete mit Gebet. Und es gibt solche Gebete und solche Gebete. Wenn ich jetzt bete, Herr, segne Olga, und das war alles, dann würde ich sagen, ist ein liebloses Gebet, zumindest sehr kurz und sehr unkonkret, oder? Es gibt betrachtende Gebete. Man kann so durch Bärencampen gehen und sagen, ach Herr, du siehst diese Hoffnungslosigkeit, diese Einsamkeit und die Kinder, dass sie hungrig sind. Amen. Betrachtend. Oder sorgende Gebete. Ach Herr, wie wird das nur werden? Es ist alles so schwer und das Geld ist auch so wenig. Herr, wie wird das nur werden? Amen. Klagende Gebete. Herr, wieso hörst du nicht? Es ist immer noch nicht. Wann kommt es denn endlich? Ich hoffe, dass wir so nicht beten. Stoßgebete gibt es, inständige, ernstliche, aufrichtige. Und die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sollen bitten. Nicht halbherzig und auch nicht fatalistisch. Das heißt, es ist ja sowieso, was Gott will, passiert ja doch. Ist doch egal, was ich mache, ob ich bete. Es gibt ich möchte euch die alttestamentliche Begebenheit von Hiskia nahelegen. Da kommt der Prophet und sagt, du stirbst, du wirst sterben. Und er wollte nicht sterben. Und er hat geweint und er hat gebeten, Herr, ich will nicht sozusagen. Und er hat 15 Jahre zugekriegt. Der erklärte Wille Gottes, du stirbst. Nein, ich will nicht. Herr, mach was anderes mit mir. Versteht ihr, was ich meine? Wir dürfen Gott bitten, wir dürfen Geschichte mit beeinflussen. Unsere persönliche Geschichte, die Geschichte dieser Gemeinde, unserer Stadt, unserer Umgebung mit unseren Gebeten. Neutestamentlich findet sich das bei Jesus. Da kommt die kanäische Frau, deren Tochter besessen ist. Und sie sagt, Herr, heile meine Tochter, rette meine Tochter. Und er sagt, ich bin nicht zu deinem Volk gesandt. Mach ich nicht. Und sie hat Glauben. Und er tut dieses Wunder für sie. Versteht ihr, was ich meine? Selbst wenn, was könnte man nehmen? Selbst wenn du 2 Pfund hast, mit denen du wuchern kannst, du arbeitest und du sagst, Herr, ich will mehr, gib mir mehr Verantwortung, ich will dir dienen, du wirst mehr bekommen. Lasst uns doch wirklich Gott mit Gott wirklich da in einer Weise ringen, dass unser Leben stärker wird und fruchtbarer und kraftvoller, dass unser Einflussbereich unseres Lebens, und jeder hat einen, dass der ausgeweitet wird, dass unsere Worte, wenn wir sie sprechen, im Glauben zu Menschen, dass dem Gewicht verliehen wird und dass Menschenherzen verwandelt werden, allein dadurch, weil wir Gott repräsentieren und sein Wort in der Autorität Jesu sprechen. Lasst uns nicht klein denken. Keiner von uns ist ein Würmchen. Keiner von uns ist Stiefsohn. Wir sind rechtmäßige Erben. Wenn wir beten, geht es um sehr viel. Es kann um Tod oder Leben gehen. Und wenn es um Nichtchristen geht, geht es wirklich um Tod oder Leben, um ewige Trennung von Gott. Deswegen lasst uns nicht nachlassen, für unsere Verwandten, für unsere Lieben zu bitten. Es kann um Krankheit oder Gesundheit gehen, ob die Krankheit bleibt oder ein Mensch gesund wird. Oder stell dir mal vor, ich stehe jetzt hier so und ich würde ein Paar unter uns, ein Ehepaar oder Pärchen, ich würde sehen, dass die Zoff haben. Dann könnte ich sagen, oh, haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Oder ich könnte Mario erzählen, du, ich habe was gesehen. Oder ich könnte anrufen, Elke, Seelsorgerin, du, da habe ich was bemerkt. Oder aber ich könnte inständig mit Gebet beten, dass die beiden zurechtkommen. Wir haben auch Augen dafür, dass wir Sachen wahrnehmen und dann in Gebet ummünzen. Autorität nehmen, Einfluss nehmen zum Guten für Menschen. Das kann einen Unterschied machen zwischen Trennung und Wiederherstellung. Unsere ernstlichen Gebete bewirken etwas. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und Elia war einer wie wir. Der war ein ganz normaler Mensch, normale Schwachheiten, normale Stärken. Und er betete, er hat was drangegeben. Hingabe an Gott und an Menschen. In Offenbarung 5, Vers 8 lesen wir, dass es goldene Schalen voller Räucherwerk gibt. Das sind die Gebete der Heiligen. Die sind gesammelt bei Gott. die sind gesammelt bei Gott. Wenn du betest, das wird bei Gott gesammelt. Und wenn die Schale voll ist, was passiert? Es fließt über, da passiert was. Unsere Gebete sind doch nicht Zeitvertreib. Wir beten doch nicht, wenn man es so macht. Wir sprechen mit dem lebendigen Gott. Unsere Gebete kommen an, werden beantwortet, bewirken Gottes Eingreifen und Wunder, wie bei Elia. Eins möchte ich sagen, jeder von uns hat 24 Stunden. Jeder. Der eine hat ein bisschen mehr zu tun, der andere ein bisschen weniger, aber jeder hat 24 Stunden. Und jeder hat innerhalb dieser 24 Stunden Freiräume. Jeder. Der eine lange, der andere vielleicht kurze. Aber es gibt Momente, die du mit Gebet füllen kannst. Jeder von uns. Hesekiel 22, Vers 30. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren muss. Aber ich fand keinen, sagt Gott hier. Gott sucht nach Betern. Er sucht nach Menschen, deren Herzen er bewegen kann, die ihm von ihrer Zeit gehen, die ihm nach seinem Willen fragen. Und ich frage dich, willst du jemand sein, der inständig betet? Wir haben einige unter uns, die sind bereits inständige Beter. Und euch möchte ich sagen, legt noch was drauf. Legt was drauf, die Zeit ist rar. Bete weiter. Und wenn du denkst, ich wollte das ja schon so oft, es hat nicht wirklich geklappt, dann legst du dich eben wieder fest. Warum soll das, was nicht geklappt hat, dein Leben in der Zukunft beeinflussen? Du kannst doch deine Entscheidungen fällen. Lass deine Schwachheiten hinter dir. Was möchtest du, Gott? Frag ihn. Was ist auf deinem Herzen? Für wen soll ich beten? Für was? Ich wünsche mir, dass wir als Einzelne und als Gesamtgemeinde die Geschicke unserer Stadt beeinflussen. Wie es mit dieser Gemeinde weitergeht, wird sicher auch durch unsere Gebete und unsere Hingabe an Gott beeinflusst. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt diese zweimal im Monat diese Gebetsabende haben, zweimal im Monat das Vormittagsgebet. Lasst uns ernstlich beten in den Familien. Wie auch ich schon fast jedes halbe Jahr sage, die Eltern sollen ihren Kindern Beten beibringen. Und wenn nur ein Elternteil gläubig ist, dann sehen wir bei Timotheus, der den ungeheuchelten Glauben von seiner Großmutter Lois und seiner Mutter Eunike gesehen hat und vermittelt bekommen hat, dass ein Elternteil reicht. Ein Elternteil reicht, dass dein Kind gläubig werden kann. Die Bibel sagt, dass die Kinder der Gläubigen Heilige sind. Bete mit deinen Kindern vor dem Schlafengehen, wenn sie zur Schule gehen. Lehre sie das Vaterunser beten, die Psalmen beten, mit Bibelversen beten. Die sind so schnell aus dem Haus, oder? Und vielleicht sind einige hier, die waren keine Christen, als ihre Kinder klein waren, wussten nicht, wie wichtig Gebet ist oder konnten es damals nicht umsetzen. Dann nutze deine Zeit mit deinen Enkeln oder Urenkeln zu beten, zu sprechen. Du kannst das, was du falsch gemacht hast, in dem Sinne ja nicht wieder gut machen, aber du kannst es dann als Oma oder Opa richtig machen. Wenn du vielleicht kein Kind hast oder keinen Enkel, vielleicht kannst du Pate werden für ein Kind der Gemeinde, dass du es fürs betest, dass du es zum Geburtstag beschenkst, dass du mal abholst und zum Potzpark fährst oder irgendetwas. Aber einfach in Menschenleben investieren, in unsere Kinder investieren. Das ist so wertvoll. Ich möchte euch Männer ansprechen, denn diese Bibelstelle geht ja an die Männer. Suchte einen Mann. Ich möchte euch sagen, euch bitten, dass ihr euch zum Gebet rufen lasst und heilige Hände emporstreckt. Die Bibel sagt, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegung. Und dass er ernstlich betet. Der Elia war sowas von menschlich wie wir, dass ich daran erinnern möchte, dass er, nachdem er von Isabel geflohen war, dass er eine depressive Symptomatik bekommen hat. Ein Mensch wie wir. Deswegen lasst uns ihn als Vorbild nehmen. Matthäus 18, Vers 19. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Glaubst du das? Nutze die Kraft des übereinstimmenden Gebetes in der Familie, in den Gemeindegruppen, wenn man zusammenkommt. Ein Christ ist kein Einzelkämpfer, sondern Teil der Familie Gottes, und deswegen ist es wichtig, jemanden zu haben, mit dem man übereinstimmend beten kann. Wenn einige unter euch alleinstehend sind, dann möchte ich dir raten, such dir jemanden, den du vertraust. Einfach, wo du sagen kannst, so mit dem bete ich, wenn ich eine Not habe, oder dem rufe ich an, oder mit dem stimme ich einfach überein, wenn ich eine Herausforderung habe. Es mag sein, dass es heute nicht wichtig ist, so jemanden zu haben. Aber es kommen Tage, da ist es wichtig, so jemanden zu haben. Es ist wichtig, dass man Menschen hat, die einen lieben, die du liebst, denen du vertraust, und die, für die du da bist und die für dich. Und wenn du so jemanden noch nicht hast, vielleicht bist du noch am Rande der Gemeinde, dann begib dich einfach hinein. Werde Teil. Und dann, ja, lass dich stärken und stärke du andere. Also übereinstimmendes Gebet ist gar nicht schwierig. Also ich möchte mal von uns erzählen, wenn jemand von der Gemeinde anruft mit einer Not, und dann sage ich, normalerweise bin ich am Telefon, dann sage ich, Marie und ich werden für heute beten. Dann sieht das so aus, dass wir uns zusammen hinsetzen, dass wir uns an den Händen fassen und dass wir übereinstimmend beten. Das heißt, erst betet der eine. Der andere hört zu, sagt entweder laut oder in seinem Herzen dazu, ja, Amen. Amen heißt, so sei es. Und danach betet der andere, dann hört der Erstere zu und bekräftigt das auch in seinem Herzen oder laut mit Amen. Und normalerweise ist es so, dass der andere dann andere Aspekte, der zweite dann durchbetet. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne? Nicht sehr schwierig. Oder mach es ganz einfach. Ihr habt Kinder und ihr betet für eine gute Zensur. Papa und Mama beten, Mama betet, Herr, schenk ihm Frieden, lass ihn konzentriert sein, und der Papa betet dann, Herr, lass es mindestens eine 2 sein. Also ergänzt das und setzt noch eins drauf auf gut Deutsch, versteht ihr? Und das ist übereinstimmendes Gebet. Und dann kann man natürlich auch ausweiten, noch länger beten, ne? Aber übereinstimmt heißt, wir beide wollen das, dass dem geholfen wird. Und das könnt ihr auch machen als Vorschlag in euren Ehen. Auch die, die jetzt vorsichtig sind oder sich nicht so trauen, ihr schafft das. Jeder schafft das von uns. Gebet ist so kraftvoll. Ich überspringe jetzt mal, ich glaube, es ist ein bisschen lang. Als letztes, Markus 14, Vers 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch ist schwach. Wachen und beten kann Versuchung verhindern. Wachen und beten sensibilisiert für Gott. Wachen und beten lässt unseren Geist erstarken. Und es ist dann leichter, unserem Fleisch zu widerstehen und zu sagen, wo es lang geht. So einfach durchs Leben zu trotten, zieht Versuchung an. Passivität zieht Versuchung an. Frust zieht Versuchung an. Niedergeschlagenheit zieht Versuchung an. Geistliche Schläfrigkeit und Gebetsarmut zieht Versuchung an. Und wenn du viele Versuchungen erlebst und viel dich angefochten fühlst, dann kann es sein, dass Wachsamkeit und Gebet wieder mehr auf der Tagesordnung sein sollten. Mehr als nur Stoßgebete. Es ist nie zu spät, um neu anzufangen, wieder da weiterzumachen, vielleicht wo du vor 2 Monaten wegen Frust aufgehört hast, weil irgendetwas nicht geklappt hat. Bei Ungewissheiten aller Art, zieh dich nicht frustriert zurück. Und deswegen einfach sei aktiv. Führe ein aktives Leben als Christ und bete und bete und bete. Und glaube, dass du es empfangen hast. Und es wird dir werden. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte zum Abschluss beten. Lieber Herr Jesus, dein Geist ist es, der Wollen und Vollbringen sogar bewirkt. Und ich bitte jetzt, dass du durch die Reihen wirklich gehst und Wollen bewirkst. Da, wo Verkrustungen sind, wo Geschwister unter uns ein verhärtetes Herz haben, Herr, dass du kommst und uns alle berührst, einen neuen Schub gibst, Herr. 25 Jahre treffen wir uns schon. Und ich möchte dich bitten, dass die Wochen und Monate, die jetzt kommen, dass sie viel stärker werden, weil wir dich mehr suchen, weil wir mehr nach dir und deinem Willen fragen, weil wir nicht mehr so viele dumme Sachen machen, weil wir vorher dich gefragt haben. Ich bitte dich um eine ganz neue Entschlossenheit und Glaubensmut, nächste Schritte zu gehen, nächste Schritte zu wagen. Und ich danke dir dafür, dass du uns entgegenkommst und aufhörst, wenn wir straucheln wie bei Petrus auf dem Wasser, dass das für dich überhaupt kein Ding ist, weil du so großartig bist. Danke, dass wir dir völlig vertrauen können, ganze Sache machen mit dir. Und ich möchte fragen, habe schon länger nicht gefragt, gibt es jemanden, der Jesus sein Leben anvertrauen möchte, der Ja sagen möchte zu einem Leben mit Gott? Dann melde dich doch ganz kurz. Ich danke dir, Herr, dass du uns nahe bist. Wir wollen jetzt noch ein Abschiedsschlusslied singen und werden danach dann eine wunderschöne Zeit zusammen haben. Herr, ich bitte dich für die Woche, die kommt, dass du uns erinnerst, zu beten, zu bitten, zu empfangen. Dass diese Woche in Vorbereitung auf unser Fest, auf dein Fest, dass es gefüllt ist mit Gebet. Amen.